Lake Placid, New York. Ein junges Mädchen läuft über den Rasen. Sie trägt ein schwarzes Top, abgeschnittene Jeans und hält hochhackige Sandalen in der Hand. Sie wirft einen Zigarettenstummel in die Hecke und geht über die Veranda zur Schiebetür. Sie hofft, dass diese noch offen ist. Glück gehabt. Leise schleicht sie die Treppe hoch in ihr Zimmer. Als sie in ihrem Bett liegt, faltet sie die Hände. Lieber Gott, bitte, bitte, bitte lass meine Familie ganz alt werden. Lieber sterbe ich selbst, als meine Eltern oder meine Schwester oder mein Bruder sterben zu sehen. Bitte, ich verspreche, nie wieder Alkohol zu trinken, wenn du mir versprichst, dass alle, die ich liebe, leben werden. Sie schaltet das Licht aus und legt sich hin. Kurz bevor sie einschläft, denkt sie daran, dass jemand heute zu ihr gesagt hat, sie sehe aus wie Priscilla. Sie lächelt und fügt ihrem Abendgebet noch etwas hinzu. Und bitte mach, dass meine Eltern mir erlauben, meine Haare schwarz zu färben. 3 Stunden später klopft ihre Mutter an die Tür. Komm, Frühstück ist fertig. Sie weiß nicht, ob es ihre Kopfschmerzen sind oder ob wirklich eine drückende Stimmung am Esstisch herrscht. Ihre kleine Schwester wirkt unbefangen und füttert ihre American Girl Doll Puppe mit kleinen Pfannkuchenstücken. Sie selber bekommt kaum etwas herunter. Ihr Blick wandert zu ihrem Teller. Sie fragt sich, ob sie im Bad wirklich alle Make-up-Reste der letzten Nacht entfernt hat. Ihr Vater lächelt sie an und sie entspannt sich ein wenig. Dann bittet er ihre Schwester und ihren Bruder, auf ihre Zimmer zu gehen. Er habe etwas mit Lizzie zu besprechen. Shit. Shit, shit, shit. Ihre Mutter lächelt nicht, als sie ihr einen Flyer zuschiebt. Kent School, Connecticut. Also ist es wahr. Sie wird verbannt. Sie hört ihren Vater nur noch gedämpft etwas von netten Mädchen und malerischer Landschaft sagen. In ihr steigt etwas Heißes auf. Sie muss raus. Sie muss weg, bevor sie etwas tut, das alles noch schlimmer macht. Sie schwingt sich auf ihr Fahrrad und tritt in die Pedale. Die Sonne scheint ihr ins Gesicht. Die Vögel singen. Und sie fährt. Schnell. Immer weiter.
Ein anderes, deutlich jüngeres Mädchen sitzt an Weihnachten auf dem Sofa und kann ihre Beine nicht stillhalten. Wann kann sie endlich ihre Geschenke auspacken, beziehungsweise das Geschenk? Ein bisschen Angst hat sie aber auch. Was, wenn in dem Paket etwas ganz anderes ist? Zum Beispiel 2 Fahrradhelme, einen für sie und einen für ihren Bruder. Aber dann hätte ihre Mutter ja nicht nur ihren Namen darauf geschrieben. Als es endlich soweit ist, schneidet sie sich fast in den Finger. So aufgeregt reißt sie das Papier auseinander. Eine Gitarre, es ist eine Gitarre, schreit sie. Ihre Mutter hält den Moment auf Video fest. Fast so, als würde sie schon ahnen, dass sich mit diesem Geschenk ihr aller Leben verändern wird. Dass dieses Video eines Tages nicht nur ihre Familie sehen wird, sondern die ganze Welt als Artefakt, als Beweis für etwas, das Menschen später oft über ihre Tochter sagen werden. She wants it. She wants it more than everyone.
Hallo, ich bin Chiara.
Ich bin Elgen und ihr hört den Digital Delay Podcast.
Und in dieser Folge erzählen wir euch, was nach diesen kurzen Ausschnitten mit den beiden Mädchen Elizabeth, aka Lana Del Rey, und Taylor Swift passiert ist.
Genau. Wir wollten eigentlich mit den ersten Erinnerungen zu den beiden einsteigen, weil jeder, der diese Folge hört, kennt die beiden Künstlerinnen wahrscheinlich, da sie beide unglaublich viele Alben über die letzten Jahre veröffentlicht haben und einfach beide Musikgeschichte geschrieben haben. Aber wir wollen einmal ganz zurückgehen an den Anfang, und zwar unsere erste persönliche Erinnerung, weil es halt auch die Zeiten pre-Instagram, pre-TikTok waren. Und ich glaube, wir beide auf unterschiedliche Art und Weise Taylor Swift und Lana Del Rey entdeckt haben. Chiara, willst du einmal anfangen, mit welchem Video oder mit welcher Künstlerin?
Also meine ganz persönlichen ersten Erinnerungen waren auch sehr analog. Also wir hatten kein MTV oder sowas zu Hause. Ich habe tatsächlich, glaube ich, das Taylor Swift-Album irgendwann mal in so einem McDonald's auf dem Fernseher gesehen, also You Belong With Me, und fand das irgendwie ziemlich anziehend. Ich glaube, ich konnte dann gar nicht mehr weggucken. Und bei Lana Del Rey war das tatsächlich so, dass ich zu der Zeit, ich glaube, da war ich so 13 oder 14, gebabysittet habe. Und diese Mutter hatte irgendwie so total die Amerikaner-Ästhetik auch in ihrer Wohnung. Die hatte auch irgendwie so ein James Dean Porträt auf der Toilette oder Jim Morrison irgendwie so in die Richtung.
Und die ich weiß nicht, welches besser oder schlimmer ist. Warum auf dem Klo?
Ja, und dann wurde mir irgendwann gesagt, ich soll doch das Gästeklo benutzen. Naja, auf jeden Fall hatte die das Born to Die Album bei sich, also die CD. Und dann habe ich die immer angemacht, weil ich das irgendwie total toll fand, die Musik. Aber ich hatte die CD selber nicht. Wie war das bei dir?
Ich finde es total lustig, dass du das beim Babysitten für dich entdeckt hast, weil Lana Del Reys Nebenjob am Anfang ihrer Karriere war ja auch Babysitterin, beziehungsweise sie behauptet ja, dass sie das auch lange noch in ihre erfolgreiche Karriere gemacht hat, um sich so ein bisschen zu humblen, was ich total sympathisch finde. Ich glaube, Babysitting ist eh ein beliebter Musikerjob. Bei mir war das tatsächlich total, beide Künstlerinnen total MTV oder Viva, ich weiß nicht mehr, welcher Kanal das war. Ich hing auf jeden Fall obsessiv viel vor dem Fernseher und habe mir alle möglichen Musikvideos angeschaut. Und diese beiden sind eben in den Jahren, wo sie rausgekommen sind, schon sehr rausgestochen. Also ich erinnere mich klar an das Taylor Swift Musikvideo, weil sie einfach so dieses goldene Mädchen mit diesen Locken war und dann ja diese verschiedenen Charaktere schon so ausgespielt hat, direkt in ihrem ersten Musikvideo. Das hat mich schon gecatcht damals und ich wusste so, okay, das wird jetzt so, ich will jetzt nicht sagen unsere neue Britney, aber es ist halt so ein Popstar einfach,
ja.
ein Popstar. Und bei Lana Del Rey hatte ich eine ganz andere, viel intensivere Begegnung. Das war auch vorm Fernseher und dieses Videogames-Musikvideo kam hoch oder lief und ich weiß noch, mir ist fast schon so das Herz in die Hose gerutscht. Ich war so richtig so, oh mein Gott, wer ist sie und was packt ihr alles in dieses Video? Und diese ganze Ästhetik und diese Referenzen war zu dem Zeitpunkt so düster und so analog und so nostalgisch, aber gleichzeitig erfrischend, weil es war ja so ein Zeitpunkt, wo halt so Party Rock Anthem und so Katy Perry Last Friday Night und sowas auf MTV und Viva lief. Und auf einmal kommt so dieses bildhübsche Mädchen, was mit Fotobooth, MacBook-Ästhetik irgendwie im Chateau Marmont vor dem Pool ihren eigenen Strong Lip singt, der so dermaßen überproduziert und so dramatisch und ist für den Zeitpunkt, wo er rauskommt, aber gleichzeitig hat es einfach so unfassbar krass gebraucht, dass so eine Künstlerin eben so erscheint, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt nicht direkt so ernst genommen worden ist, würde ich mal behaupten. Aber wir reden gleich noch ganz viel darüber, was für einen unfassbaren Impact diese beiden Künstlerinnen hatten. Und ich habe das Gefühl, man hat es schon damals, als man es zum ersten Mal gesehen hat, man hat es schon gespürt. Und ich finde, man spürt es schon, wenn man so einen Song oder so ein Video zum ersten Mal sieht, ob jemand wirklich so eine krasse, lange Karriere hinlegen wird. Weil entweder hat man wirklich das Talent und das Charisma oder man hat es halt irgendwie nicht so.
Ja, also die beiden haben da in der Phase, glaube ich, fast schon so eine magische Anziehung auf junge Mädchen ausgewirkt, weil Taylor Swift mit ihrem ja fast schon so Theater-Kid-mäßigen Musikvideo, das war ja super dorky mit dieser Nerdbrille und den Schildern, die sie so ihrem Crush da gezeigt hat und dieses Gefühl, sich nicht sicher zu sein, was die andere Person über einen denkt, ob die Gefühle erwidert werden. Und man selber konnte das damals so nachvollziehen. Man hat es vielleicht nicht so direkt ausgespielt, sondern das war eher so eine Fantasie. Es waren ja beides eher so Fantasiegeschichten. Und bei Lana Del Rey war es aber irgendwie noch mal viel unkonkreter. Und also man hat sich da so angezogen gefühlt von dieser Darkness. Das waren ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was das für Videos sind, die sie da benutzt hat.
Also sie hat tatsächlich die Seite Internet Archive benutzt, die ich auch persönlich liebe. Und zwar ist es eine Seite, wo man copyright-frei sich verschiedene Videos, aber auch Bücher, Magazine, Fotos, diverse Sachen anschauen kann und auch sich wirklich legal runterladen kann. Und damit hat sie eben wirklich früh angefangen, so Videocollagen zu machen, anscheinend auch bevor sie Musikvideos gemacht hat. Ich kann auch jedem empfehlen, das mal zu machen. Es macht wirklich Spaß, diese Videos zu sourcen und zu schneiden auf irgendwelche Musik. Und sie hat das eben auch so gemacht. Und damals eben dieses Videogames-Musikvideo auch in einem In-N-Out-Burgers, glaube ich, auf so einem alten MacBook geschnitten. Und welche Clips da drin sind, das sind einfach so ganz klassische, also von so Early Mickey Mouse Cartoons bis so ja klassische Hollywood-Filme, Schwarz-Weiß-Filme. Ja, und sie hat, glaube ich, echt damit, man muss echt sagen, dieses Musikvideo hat einfach für immer Indie-Musikvideos auch verändert. Also diese ganze VHS und zusammengeschnittene Ästhetik, klar haben das auch schon viele Leute davor gemacht, aber so wie Lana das gemacht hat, wirklich, ich würde sie da als Multimedia-Artist bezeichnen, war sie schon so Vorreiterin auf jeden Fall von dieser Ästhetik.
Ja, und was ich glaube, was auch irgendwie so krass mit reinspielt, ist so, als 14-jähriges Mädchen hat man das erste Mal halt auch so diese Sadness, von der man nicht so ganz genau weiß, wo sie herkommt und wo man dann vielleicht irgendwie so checkt, okay, irgendwas läuft hier für mich nicht so gut. Und also Gia Tolenzio hat das in ihrem Buch Trick Mirror, hatte sie so ein Kapitel über so Childhood-Heldinnen, also so Kindheitsheldinnen geschrieben und darüber, wie das, was so passiert, wenn man erst so immer Geschichten von so kleinen Heldinnen, die so mega schlau sind und alles irgendwie denen so leicht fällt und die Abenteuer erleben und dann eben, dass die ganzen Romanprotagonistinnen in der Adoleszenz alle in so, durch so eine Krise gehen, entweder heiraten oder todunglücklich werden. Und ich glaube, man selber erlebt das ja auch so ein bisschen mit. Und dann entscheidet man sich in dieser Phase vielleicht so ein bisschen, okay, choose your fighter. Bist du jetzt irgendwie das sad, alternative, bisschen grungy angehauchte Lana-Fangirl? Oder beschäftigst du dich jetzt sehr doll mit deinem Day-to-Day-Life, der Highschool, dem Who and Who und wer ist in wen, was ist cool, was ist uncool.
Vor allem so eine Vorstadt-Kleinstadt-Drama, würde ich mal behaupten. Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, als junges Mädchen oder junge Frau oder junge Person allgemein ist man noch so verwirrt, was eben Gefühle und die große Welt angeht. Und man sehnt sich halt nur danach, irgendwie jemanden zu finden, den man irgendwie bewundernswert findet. Und wenn man das eben nicht in seinem Dorf, in seiner Stadt, in seiner Familie oder in seinem Umkreis findet, dann bietet sich halt so ein Popstar oder ein Musiker total an. Ich meine, wir kennen es alle. Jeder hat's schon mal in seiner eigenen Jugend auch erlebt. Und ich fand halt zu dem Zeitpunkt wirklich so in den 2010ern rum zur Schule zu gehen und aktiv im Internet zu sein und diese Künstlerinnen zu entdecken. Es war wirklich so ein bisschen so Choose Your Fighter mäßig, wie du eben schon meintest. Also entweder lehne ich mich mehr zu diesen Themen oder ich gehe mehr ins andere rein. Und beide Künstlerinnen reden ja wirklich viel über Gefühle und viel über Begehren und Liebe und Wünsche und Hoffnungen, aber auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Lana Del Rey lässt halt dieses melodramatische beziehungsweise depressive viel mehr zu. Und zu dem Zeitpunkt war das auch total wichtig, weil erst da wirklich diese ganzen Mental Health Topics auch so richtig krass hochgekommen sind im Internet, würde ich mal behaupten, oder?
Ja, und dann schon irgendwie auch auf eine vielleicht nicht ganz so gesunde Art
überhaupt
und Weise.
Nicht.
Also sie war ja schon eine Tumblr-Queen-Enablerin auf jeden Fall.
100%.
Aber man hatte so einen Outlet, also es war irgendwie auch wichtig. Also
ja, wo soll man es denn sonst ausleben, wenn nicht beim Romantisieren dieser Songs und aus dem Fenster blicken?
Ja, eben, genau, total. Und auf der anderen Seite bietet Taylor Swift mit ihren Songs, ihrem Songwriting so einen anderen Umgang. Also sie ist ja auch unglücklich verliebt, nicht gewollt, Breakup, betrogen, belogen, aber zur Kämpferin erzogen. Also Taylor Swift bietet halt so eine krasse Energy, sich durch diesen Schmerz so durchzuarbeiten, wirklich. Also sie hat diese Energy, so girlbossing through the pain.
Und ich habe tatsächlich bis heute wirklich das Gefühl, nicht, dass man sich wie so für so ein Team entscheiden muss, aber die sind wirklich so unterschiedlich von ihrem Approach zu ihrem Begehren auch, dass das fast schon so extrem viel über den Charakter von einer Person aussagen kann. Weil Taylor Swift eben, wie du schon so sagst, sie ist halt so dieses, boah, du hast diesen Heartbreak, den du vielleicht auch noch gar nicht richtig erlebt hast, aber du musst dich halt so durcharbeiten. Aber gleichzeitig biete ich dir eben so den Channel dafür, weil ich diese upbeat, glückliche Musik mache, die dich dann halt wieder so hochbringen kann, die dich ablenkt von deinen Problemen. Und Lana Del Rey zieht es aber halt in die ganz andere Richtung. Du darfst halt traurig sein und darfst halt auch über Themen reden, über die nicht so viele Leute davor geredet haben. Und es war halt so, ja, aber es war auf gar keinen Fall gesund, das wollte ich eigentlich sagen. Es war auf jeden Fall nicht gesund, weil sie hat viele Themen angesprochen, mit denen man auch gar keine Ahnung hatte. Und jetzt, wenn ich Lana Del Rey höre, jetzt Born to Die höre und die Texte höre und ich mir so denke, ich konnte das halt mit 13, 14 auswendig und war da beim Konzert, denke ich mir auch so,
Ja.
Das did its damage, aber hat's halt mit einer ganzen Generation gleichzeitig, schreibt sie ja diese Songs als selber Anfang 20-Jährige, sie out ja nicht, dass sich das 13-Jährige anhören. Und fair enough, wir haben es ja auch damals nicht wirklich gecheckt, also war ja auch nicht so eine krasse, es war schon eine Gefahr da, aber gleichzeitig auch,
ja,
die Gefahr ist auch in ganz anderen Genres genauso da.
Ja, und um nochmal auf die beiden ersten Songs und das Thema von den ersten beiden Songs nochmal zurückzukommen. Bei Lana Del Rey ist es ja so bei Videogames, sie hat ja den Typen, sie hat den ja, der chillt ja bei, sie chillt ja bei dem.
Ja.
Aber es befriedigt sie nicht. Also es macht sie irgendwie traurig, dass er, du hast mir gesagt, welches Spiel zockt der Typ?
Ich weiß gar nicht.
Meintest du nicht GTA? Na, ich weiß nicht, auf jeden Fall.
Ich glaube, World of Warcraft,
okay,
oder so.
Ja, auf jeden Fall ist er halt irgendwie so mit anderen Dingen beschäftigt, anstatt ihr Aufmerksamkeit zu schenken. Also auch irgendwie eine Unzufriedenheit. Und bei Taylor Swift ist es so, oh Mann, du magst mich gar nicht, dabei bin ich perfekt für dich.
Mhm.
Und hier steht in sehr fetter Schrift nochmal das Mindset, was aber Lana noch mitbringt in ihren ganzen Liebes-Songs. She's still pretty sure that my boyfriend's pretty cool, but he's not as cool as me.
Und das sagt sie immer wieder und das finde ich so geil, wobei das auch so irgendwie in sich auch gar nicht so überschneidet, weil Lana Del Rey im Vergleich zu Taylor Swift ist zwar so, oh, ich will den und ich krieg den nicht, aber ich bin noch so perfekt und möchte mich doch. Lana Del Rey ist zwar, my boyfriend's pretty cool, but he's not as cool as me, das sagt sie auch in mehreren Songs immer wieder, aber gleichzeitig katapultiert sie ihre Musen, ihre Männer in so dieses übergöttliche rein,
mhm,
was Taylor Swift zum Beispiel gar nicht so krass macht. Sie macht das irgendwie so ein bisschen entspannter, würde ich mal sagen. Aber vielleicht ist es auch so, dass der ewige Such nach der Muse, was halt einfach Planer oder alle viele Musiker antreibt eben.
Ja, irgendwie kann man auch so zu Popstars oder Stars allgemein sagen, dass die so eine Vorbildfunktion erfüllen und einem so ein bisschen anzeigen, was für das Kollektiv jetzt vielleicht Kollektiv junge Mädchen, junge Frauen irgendwie so möglich ist. Also, dass die so eine Welt aufbauen und irgendwie so ein bisschen so eine Fantasiewelt, die aber auch was mit unserem Leben zu tun hat. Also, was würdest du sagen, was sind da so bestimmte Mittel oder womit arbeiten die beiden viel?
Ja, die beiden, abgesehen wirklich, also wir reden ja gerade viel, wir reden eigentlich auch noch gar nicht so richtig über die Musik. Also wir reden hier noch gar nicht über Texte oder wirklich, ja, Arrangements oder Songs, sondern wir sprechen eigentlich gerade eher über wirklich diese Person als so Kulturphänomene und als Pop-KünstlerInnen. Und ich finde, die haben halt wirklich so eine sehr unterschiedliche Welt, die sie aufbauen, aber halt auch beide dadurch diesen krassen Erfolg. Klar, Taylor Swift mehr, weil Lana Del Rey fällt einfach in eine Nische rein. Taylor Swift ist halt einfach at the end of the day auch irgendwie so die Sydney Sweeney, die actually, I'm not gonna say what I'm gonna say. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich würde eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so komisch ist, aber ich würde einfach mal die Sachen aufzählen, die wir aufgeschrieben haben, die uns so an so Early Taylor Swift und Lana Del Rey erinnern, weil es sind halt wirklich so ganz, ganz gezielte Sachen, aber eine Sache verbindet die beiden halt eben. Okay, wir haben gestern noch ein paar Begriffe aufgeschrieben, die uns eben an die Themen beziehungsweise an, ja, Dinge erinnern, die beiden Künstlerinnen. Ich habe bei Lana aufgeschrieben eben, wenn man sich für die Lana Del Rey Welt entscheidet als Teenagerin, Sachen, denen man in so ein bisschen cool findet oder hinterherjagt, maybe speaking from my own experience, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall verträumt, Tumblr, ganz klar, es ist the basic one, American Spirit Zigaretten, die Erfinderin der Flower Crown anbeten, Doc Martens kodiert, wobei, war sie Doc Martens kodiert? Ehrlich gesagt, nee, war sie nicht.
Ich glaube, sie selber hat nie Doc Martens getragen.
Nee,
oder?
Lana Del Rey ist total Ballerina-flat,
ja,
aber so in einer Amy Winehouse-Art und Weise, würde ich mal sagen.
Mhm.
Natürlich Liquid Black Eyeliner, Urban Outfitters Eröffnung.
Wer war da?
Urban Outfitters Eröffnung Frankfurt, ich weiß nicht. Dann haben wir noch hier, Lana Del Rey war für Mädchen, die einfach auch schon Tevi Gavinson und Rookie Mac durch Tumblr entdeckt haben. Und dann dadurch auch Lana Del Rey Fan geworden sind oder diese ganze Ästhetik von so Petra Collins und so die Cool Girls von Tumblr damals. Heart-shaped Sunglasses, Coca-Cola, Marihuana, Automotive, Chevrolet, Mercedes, Mustang, Cadillac, Pickup Trucks, Religion und Engel, Pinballmaschinen. Ahnst du noch, als sie die Gartenpflanze in einer Pferdeform für 2.850 US-Dollar gekauft hat?
Ja.
Und davon gibt es so ein Paparazzi-Foto.
Ja, und sie war davor irgendwie so ein paar Wochen abgetaucht und das war so das erste Foto, was man wieder von ihr gesehen hat, wie sie in so einem rosa Tennis oder so, ja, in so einem Kleidchen da irgendwie mit ihrem damaligen Boyfriend dieses Pferd.
Diese Gartenpflanze in Pferdeform kauft für fast drei Grand. Es war auf jeden Fall legendär. Später diese ganze Waffle House Shift und das Konzept, dass sie einen Mann aus dem Sumpf in Louisiana zur Valentino Show auf der Paris Fashion Week gebracht hat, da kommen wir vielleicht später nochmal hin. Aber sie war einfach Instagram-Filter meets Super 8-Kamera-Ästhetik auf dem iPhone 5. Anders kann man es nicht beschreiben. Entweder man war dabei oder man war nicht dabei.
Okay, und bei Taylor Swift haben wir also a little bit depressed but still baking cookies for your crush in your class that ignores you. Also es geht 100%. Sehr viel um Highschool-Erfahrung, Melodramatik, Girly-Pop, aber auch Girlhood. Also eine Zeit lang, ich glaube, zu 1989-Promo-Phase war sie so mit so sehr vielen anderen Female Artists unterwegs, hat so dieses Girlhood.
Sie ist so, schau mal, ich habe auch Freundinnen, ich bin auf einer Yacht, wo ich meine Freundinnen alle
mit
eingeladen habe.
Mit 7 Bad Bunnies auf dem Boot.
Ja, literally mit 7 Bad Bunnies auf dem Boot.
Ja.
She was doing that, sie hat das gemacht.
Genau, und dann ist es immer so dieses Cheerleader versus Bandmitglied. Es ist einfach super, super krass Millennial-coded. Ja, dann irgendwie obviously Cookies backen, Zimtschnecken, Ovenie, roter Lippenstift. Irgendwie low-key.
Anscheinend trägt sie Ruby True. Sie trägt nicht Ruby Woo von MAC, sondern Ruby True. Haben sie jetzt bei MAC Reveal zu ihrer Eras-Tour, haben sie geleakt, welchen roten Lippenstift sie verwendet.
Und ist dann auch, manchmal passt der nicht so richtig zum Kleid. Naja, Hüte, Leder, Leder-Ankle-Boots, mit einem Hut, einer senfgelben Strumpfhose.
Ich kann nicht mehr.
The way I searched my little hometown for a senfgelbe Strumpfhose.
Gab's nicht.
Gab's irgendwann bei Monkey, musste man in die Big City fahren. Genau, also die ersten Dating-Erfahrungen, Enttäuschung. Dann hat sie ja irgendwie schon noch diesen Country-Girl-Background. Und ja, genau, also sie ist auf jeden Fall auch, hat sie so einen ganz berühmten Tumblr-Post darüber, wie sehr sie Herbst liebt. Also ich verbinde sie total mit Herbst, so der erste frostige Morgen, man kuschelt sich in so einen, diese Cardigans, die dann so bis zu den Knöcheln gingen, darin ein und hat so einen messy Bun und hängt seine erste Lichterkette auf. Das ist so die Taylor Swift Welt.
Was ich spannend finde, ist tatsächlich, Taylor Swift hat, glaube ich, in den letzten so 10 Jahren so ihr persönlicher Style und ihre so Ästhetik und Welt hat mich nicht so krass angesprochen, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Künstlerinnen. Aber ich muss sagen, ihre OG, so erstes Album, wo sie noch so eine Teenagerin ist mit diesen blonden Locken und sie hat so ihre Western-Gitarre und sie ist noch so voll auf diesem Country-Trip und ihre Songs sind auch noch so interessant mit so Gitarren-Fingerpicking und so. Das ist so die einzigste Early-Era, wo ich bin so, okay, sie hat's gefressen. Sie sah einfach cool und hübsch aus. Ich hab's gefühlt.
Ja, total. Also wenn man sich so alte Aufnahmen anschaut und so, she was the moment.
Total.
And everybody loved her. Also sie war extremst beliebt und sie war ja irgendwie in ihrem Hometown und dann auch später in Nashville. Die Leute waren irgendwie verrückt nach ihr. Sie ist extremst charismatisch und dann fragt man sich so ein bisschen, woher kam dann die Entscheidung sich zu der Brand machen, ich bin dorky?
Das ist also so ein Thema. Warum ist sie die ganze Zeit so, I'm the dorky, I'm the odd one out, nur weil sie manchmal ihre Schultern nicht nach hinten pusht? Ich
ja.
auch nicht gerade. Aber sie ist so, ich sag halt selber auch so, I'm the monster on the hill, später bei den Texten. Sie will sich selber fast schon so mehr awkward machen, als sie eigentlich ist, weil wenn man sich Videos von ihr anguckt, als Kind, als Teenager, Anfang ihrer Karriere, ist sie eine bildhübsche, super selbstbewusste Frau, wo sich keiner darüber lustig macht, dass sie dorky ist oder so, oder?
Ja, ja, und dann gibt's so die deutsche Taylor Swift-Botschafterin seit 2 Jahren, Sophie Passmann, die sagt, dass Taylor Swift sich so hässlich anzieht, um immer auszubalancieren, wie das öffentliche Bild von ihr ist. Also wenn sie gerade sehr beliebt ist, dann versucht sie, sich nicht auch noch schick anzuziehen, weil das quasi dann zu krass wäre. Und wenn sie gerade nicht so beliebt ist, dann kommt sie gut gestylt. Where is this good gestyled? I've never seen it before.
Und es ist auch okay, das nicht zu haben, weil Lana Del Rey ist auch keine Fashion-Ikone. Sie hat auch voll die Fehlgriffe und manchmal hat sie gute Outfits, weil sie mit den richtigen Stylisten arbeitet. It's fine.
Genau, und bei Taylor Swift denke ich mir so, okay, even if this is a mastermind, weil so wird Taylor Swift ja auch von ihren Fans die ganze Zeit bezeichnet als Mastermind. Wenn dein Mastermind-Konzept ist, hässliche Klamotten zu tragen, am Ende des Tages, du hast hässliche Klamotten an. Also das, ich verstehe das gar nicht, was die Leute daran so smart finden.
Und da möchte ich auch ganz kurz eine wirkliche Ikone zitieren. Und zwar gibt es so ein Interview, wo Aretha Franklin interviewt wird zu aktuellen Künstlerinnen und Popstars. Da wird sie zum Beispiel gefragt, was hältst du von Nicki Minaj? Da setzt sie aus. Adele, da sagt sie zum Beispiel Beautiful Voice oder Talented Singer oder sowas. Und dann sagt der Interviewer Taylor Swift und sie ist so, Beautiful Gowns. Ich glaube, Taylor Swift hat nie diese Beautiful Gowns an, wenn man sich die Tour-Outfits, Bühnen-Outfits von der Eras Tour anguckt. Ich weiß nicht, das ist alles so bejewelt, ihre Glitzer-Bodies. Aber nicht in so einer coolen Art und Weise, in so einer Jean-Paul Gaultier-Art und Weise, wie Chappell Roan das gerade macht, sondern in so einer Helene Fischer-Art und Weise einfach. Ist so.
Helene Fischer, deutsche Taylor Swift?
Schon irgendwie. Ich sehe es schon teilweise.
Ja,
also zumindest die Bühnenoutfits erinnert mich sehr an sie. Also die beiden mit diesen Bodies, die so geglitzert sind und diesen doppelten, krassen Strumpfhosen. Okay, ich muss die beiden auch in Schutz nehmen. Die Outfit-Optionen sind limitiert, wenn du 3 Stunden lang eine High-Performance-Konzert spielst. Du kannst auch nicht in einem Korsett 3 Stunden lang performen. Ja, man kann vielleicht auch nur einen geglitzerten Body anziehen, aber naja.
Ja, wir sind ja dahin gekommen, gerade uns über die Klamotten zu unterhalten, weil wir uns gefragt haben, warum Taylor Swift sich selber als Dorky Nerd sieht und ihre Klamotten sind offensichtlich ein Teil davon, dass sie eben, wie gerade gesagt, halt versucht, nicht zu glamorous zu sein, nicht zu chic zu sein, weil sie ja ihre Fanbase aufbaut auf The Odd Ones Out, die in der Blaskapelle spielen, statt Cheerleader zu sein, die irgendwie den Typen nicht abbekommen.
Und so, damit traut sie ihrem Publikum ja auch gar kein Potenzial zu. Ist ja auch ein bisschen traurig.
Ja, aber was dann irgendwie wiederum auch, also der Trope geht ja dann weiter. She is the odd one out. Ihr Lippenstift passt nicht zu ihrem Kleid. But she still pulls Harry Styles. She still pulls Matty Calvin Heady. Harris. Ja, und das sagen ja Swifties, dass das so inspiring an ihr ist, dass sie so ist, wie sie ist und trotzdem, also dass sie so dieses odd one out, awkward in her body Vibe hat, aber trotzdem noch die ganze Zeit die Typen pullt, die sie pullen will. Und das ist irgendwie so ein mehrschichtig aufgebauter Hoax, den ich wirklich nicht buye.
Ich kaufe den auch nicht, vor allem für viele Leute ist Taylor Swift auch eine schöne, attraktive Frau. Ist sie auch, sie ist auch normschön. Ich glaube aber auch daran, dass selbst, also dass diese Männer sie auch klar attraktiv finden, aber sie ist auch einfach attraktiv, weil sie eines der erfolgreichsten Frauen auf der Welt ist, muss man auch mal sagen. Aber es funktioniert auch nur, und sie datet aber halt auch nur erfolgreiche Männer, weil sie kann auch nur erfolgreiche Männer daten, weil alle anderen Männer werden zu krass von ihr eingeschüchtert. Also wie willst du als Normie-Typ, der, also es geht gar nicht. Was ja bei Lana Del Rey wieder total sympathisch ist, dass ihr Freund halt nicht ein NFL-Player ist, sondern dass ihr Freund so Videos postet, wie er auf seinem Boot in seinem Swamp irgendwelche Alligatoren grüßt, während eine Warnung im Hintergrund läuft. Also es könnte nicht unterschiedlich sein, aber ja, dieses ganze, ich bin so dorky, aber ich pulle trotzdem Harry Styles, ich pulle trotzdem Matty Healy, dass das immer wieder so auffloppt, ist so einfach so ein bisschen unangenehm. Okay, wir haben jetzt ganz schön viel über die Personen Taylor Swift und Lana Del Rey geredet, viel über die Popkultur drumherum, über persönlichen Style, über ihr Upbringing. Aber worüber wir ja eigentlich reden möchten, ist ja die Musik von den beiden, weil wir ja tatsächlich beide viele Songs von Taylor Swift und Lana Del Rey mögen oder manche auch nicht mögen. Manche Eras mögen, manche Alben mögen. zwei sehr unterschiedliche Künstlerinnen, was die Musik betrifft. Und das soll auch gar kein so ein Versus sein. Die beiden sind auch befreundet miteinander, die haben auch einen Song miteinander und die sind sehr unterschiedlich. Das fängt auch allein schon mit der Stimme, finde ich, an bei Taylor Swift. Ich glaube auch, warum sie so viele junge Mädchen attracted ist, weil sie eben diese Sopranstimme hat, normale Sopranstimme, und es ist halt dieses Mädchenhafte. Und bei Lana Del Rey, sie hat halt ein tieferes Register, sie hat halt so eine Altstimme und experimentiert da auch viel mehr rum. Finde ich, das macht schon einen krassen Unterschied. Wenn man sich einen Lana Del Rey Song anhört, habe ich das Gefühl, wenn man ihre Stimme mag, man wird so richtig eingesaugt darin, würde ich mal behaupten. Bei Taylor Swift ist es nicht so, es ist ja auch so ein bisschen bekannt, dass sie nicht die beste Sängerin ist, wobei ja viele sagen, oder was auch stimmt, das hat sich über die Jahre auch krass verändert, sie kann technisch schon gut singen, aber ich finde, sie wird in 10, 20 Jahren nicht aufgezählt mit Stimmen, die hängen geblieben sind. Da gibt es deutlich interessantere Leute, so im Pop und auch im Indie, würde ich mal sagen. Genau, was mich an Taylor Swifts Musik eben nicht so reizt oder wo ich einfach so ein bisschen gelangweilt bin, auch abgesehen von ihren Singles, also ich weiß, dass die Single-Auskopplungen, also ihre Radio-Hits quasi, dass die auch bewusst anders geschrieben werden, weil es da ja auch so ein paar Regeln gibt, was zum Beispiel in so Streaming-Plattformen oder im Radio besser funktioniert, zum Beispiel, dass so der Song mit einem Chorus anfängt oder dass der Chorus mehrfach kommt, der Chorus in den ersten 30 Sekunden kommt oder die Hook, damit es so die Leute catcht. Das ist so eine Sache, aber auch so ihre anderen Songs catchen mich einfach nicht so krass, weil sie einfach so, was so die Akkorde und so angeht, sich immer wieder an den gleichen Chord Progressions bedient, was total okay ist. Das passiert oft im Pop, das passiert auch im Indie. Ich habe es nochmal recherchiert. Sie hat, glaube ich, einmal 11 Songs mit der exakt gleichen Chord Progression, mit den gleichen 4 Akkorden und dann auch nochmal das gleiche nochmal 8-mal, das gleiche mit einer anderen Chord Progression. Also sie benutzt immer wieder das Gleiche, was okay ist, weil es wie so ein Rezept ist. Und ich meine, Akkorde ist auch nichts anderes wie so Farben. Es gibt nur eine limitierte Auswahl an Sachen, die du benutzen kannst. Aber ich finde es einfach so ein bisschen traurig. Es ist auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, oh, Taylor Swift Musik machen, was halt Leute extrem fordert. Und sie muss jetzt so Prog-Rock oder so Math-Rock machen. Das ist gar nicht der Case. Sondern ich finde, Lana Del Rey zeigt zum Beispiel ganz gut, dass sie halt eben schafft, Radio-Hits zu schreiben. Aber dass sie auch ihre ruhigen, melancholischen Songs hat, wo sie sich Zeit lässt und wo sie einfach viel spannendere Chord-Progressions angeht und Melodien, wo Taylor Swift einfach für mich niemals rankommen würde. Deshalb finde ich, dieser Vergleich, dass Taylor Swift die Songwriterin unserer Generation ist, da muss ich leider einschreiten. Da muss ich leider Gottes die einschreiten. Leute, ich sage jetzt nicht, dass Lana Del Rey sie ist, aber ich sage, dass es einen ganzen Pool gibt an Leuten, die ich jetzt nennen könnte, die für mich da wirklich vor allem lyrisch so viel tiefer gehen,
ja,
als
Taylor Swift
das machen
kann. Hört mal ein bisschen mehr Adrian Lenker oder Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers und Lana Del Rey Song. Phoebe Bridgers und Taylor Swift Song.
Ganz schön zum Beispiel.
Richtig toll geschrieben, ja.
Genau, jetzt habe ich ganz schön viel gebabbelt, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen was cutten, aber wir haben hier so eine Kategorie aufgestellt, weil wir wirklich auf die Lyrik eingehen wollten. Beide Künstlerinnen sind ja wirklich dafür bekannt, dass die Fans sich wirklich intensiv mit den Songtexten auseinandersetzen. Ich würde auch behaupten, wer Lana Del Rey oder Taylor Swift ernsthaft verstehen möchte, muss sich die Songs mit den Texten anhören oder sie früher oder später lesen, weil dadurch werden halt die ganzen Bilder und Geschichten erzeugt. Beide Songwriterinnen, die wirklich schaffen, Bilder zu erzeugen, schnell im Kopf. Das kriegen sie wirklich sehr gut hin. Aber unterschiedliche Level. Wir wollten so ein bisschen auf dieses Thema Yearning eingehen, was da gerade auch immer wieder so aufploppt im Musikdiskurs. So, wir fühlen uns ja alle immer sehr hingezogen zu Lyrik, die quasi uns leiden lässt. Und wir haben uns gefragt, wer leidet mehr, wer leidet besser, wer leidet
länger.
Wer leidet länger, Taylor Swift oder Lana Del Rey, und deshalb haben wir jeweils so ein paar Textstellen rausgesucht. Bevor wir da aber reingehen, wollte ich fragen, wie siehst du denn das mit der Musik von Lana und Taylor? Was reizt dich bei dem einen mehr, was reizt dich bei dem anderen weniger, oder ja?
Also ich muss sagen, Lana Del Rey ist so eine Künstlerin, die mich in jeder Lebenslage begleitet, die ich immer anmachen kann. Also es kann immer im Hintergrund laufen über Stunden und es stört mich gar nicht. Taylor Swift habe ich auch schon an sehr intensiven Phasen in meinem Leben gehört. Ich glaube, es ist so der perfekte Soundtrack, wenn du am Anfang gelovebombt und am Ende betrogen wirst. Dafür hat Taylor Swift die perfekten Songs. Sie hat dieses krass verknallte Sein, das lässt sie ja auch, das ist was vielleicht bei Lana Del Rey ein bisschen nicht so vorkommt, aber dieses so obsessed sein auf so eine richtig fast manische Art und Weise.
Aber nicht mal Situationship, sondern so obsessed mit der Kennenlernphase.
Ja. Ja, genau. Also so wirklich diese Obsession zuzulassen auf so eine Art und Weise, wie es sich auch wirklich anfühlt. Also Lana Del Rey ist auch obsessed, und aber halt sie ist ein bisschen so obsessed, so, ne?
Ja. Und bei she's always playing it cool.
Ja, genau, she's always
the Taylor person, has her heart on her sleeve.
Ja, sie hat, genau, und so dieses sich einfach mal so richtig da so ein bisschen hysterisch werden, das also das hat schon gebockt. Also ich verbinde mit hier King of My Heart, Gorgeous. Das sind irgendwie Songs, die habe ich gehört, als ich verknallt war. Aber genauso halt hat sie halt auch wirklich so eine krasse, kann sie so eine richtig krasse Aggression channeln.
Todes.
Look at what you made me do. Und das ganze Reputation-Album kann man echt gut hören, wenn man so abgefuckt ist.
Ja, und sie arbeitet ja auch ganz krass in ihren Hooks und Choruses immer wieder mit einem Wörtern oder mit diesen Begriffen, wo es ja wirklich immer dieses extreme Mitsing-Potenzial auch, was ja bei ihren Tourvideos und so auch immer wieder aufploppt, mit sich bringt und diese krasse Wiederholungen, die so krass hängen bleiben. Wir haben gestern Abend noch über den Song Out of the Woods von Taylor Swift geredet. Und das ist zum Beispiel eins meiner, ich habe vielleicht nur so 6, 7 Songs von Taylor Swift, die ich wirklich decently gut finde. Aber Out of the Woods ist einer von ihnen. Es ist so fucking catchy. Ich bin so, goddamn, wie schreibt man sowas?
Ja,
mit total. 4 Akkorden, aber ja.
Ja, speaking of Songwriterin unseres Jahrhunderts, jetzt haben wir hier zwei Anwärterinnen und schauen mal, was die Lyrics so können, ohne Musik, ohne Melodie, einfach nur das lyrische Werk betrachten.
Unsere Qualifikation, wir sind Chiara und Ilgen, period. Ich würde mal sagen, mehr Qualifikation als der ein oder andere Musikjournalist, würde ich mal behaupten, wir beide. Einfach, weil wir aus der Perspektive von wirklicher Girlhood und damit aufgewachsen, wir sind die Zielgruppe. Ja, würde ich mal so behaupten.
Okay. Darf ich anfangen?
Na klar.
Okay. Los geht's. Wanting was enough. For me, it was enough. To live for the hope of it all. Cancel plans, just in case you'd call and say you meet me behind the mall. So much for summer love and saying us. 'Cause you weren't mine to lose. You weren't mine to lose, no. Gibt es eine krassere Situationship-Hymne, wenn man Crush auf eine vergebene Person hat?
Wenig, glaube ich, tatsächlich. Wenn du es jetzt auch so vorliest, ist es so ein bisschen, ja, aber ich kenne den Song ja und ich habe die Melodie im Kopf und es ist unglaublich catchy Song von Taylor Swift.
Ja, yeah, they put something in it. Sort air. Ja, also
ja, wirklich, ja. MSG wird hier auch bisschen, gesagt.
Genau. Ja, und das ist auch ein Song von einem meiner Lieblingsalben von Taylor Swift, also Folklore, wo sie eben diese Dreiecksbeziehung zwischen so drei Charakteren über mehrere Songs hinweg erzählt. Und ja, ich glaube, dass dieser Song auch so catchy ist, weil der triggert so diese Anxiety, dass man gerade voll verknallt ist, aber nicht so sicher ist.
Der triggert legit die Anxiety, wie sie sagt, cancel plans just in case you call.
Ja,
dieses,
oh,
wenn man
Gott
denkt, dass man an dem Tag die Person trifft und dann meldet sich die Person nicht mehr. Like, nee. Und man war schon mal da und es ist kein geiles Gefühl und sie bringt das komplett raus in diesem Song.
Ja, aber auch so Delulu sein, so cancel the plans to be met behind the mall.
Ich
so
bin so,
come
girl,
on, you deserve
wir
better. Ja, aber trotzdem, es ist ein Jörner-Song.
Ich frage mich, wie es klingen würde, wenn Taylor Swift mal von einem Berliner Fuckboy geplayt wird, weil ich glaube, die Songs wären viel krasser. Ich glaube, sie wären nicht ready. Weil ich glaube, die Typen, über die sie immer noch singt, die wirken immer noch so ein bisschen lieb.
Ja, okay. Was hast du am Start, Ilgen?
Naja, wir hatten ja schon vorhin die Zeile aus Brooklyn Baby. Yeah, my boyfriend's pretty cool, but he's not as cool as me. Fun Fact wollte ich noch über den Song sagen, den kennen auch einige. der Song ist ja so eine Referenz an Lou Reed oder Velvet Underground und er hätte eigentlich auch auf dem Song drauf sein sollen, ist tatsächlich an dem Tag, wo Lana Del Rey nach New York angereist ist, verstorben. Ich finde es so sad, ich muss da immer dran denken, wenn ich diesen Song anhöre.
Krass, okay, das wusste ich nicht.
Es wäre wirklich, stellt euch mal vor, wie legendär es gewesen wäre, wenn es gäbe einen Song wirklich Lana Del Rey und Lou Reed auf dem, also
ja,
schon heftig.
But we got Wicked Games Live Performance mit
mit wem?
Dieser Isaac Wicked Games.
Ach so, mit Chris Isaac. Chris Isaac.
We got that instead.
Ich weiß nicht, Chris Isaac ist für mich so ein Song in meinem Kopf und Lou Reed ist halt einfach so legendary. Naja, wir gehen mal rüber. Ich habe hier ein paar Songs rausgepackt, unter anderem, ich lese einfach vor. Now it's been years since I left New York. I've got a kid and two cats in the yard. The California sun and the movie stars. I watch the skies getting light as I ride, as I think about those years, as I whisper in your ear, I'm always going to be right here. No one's going anywhere. Beautiful von dem Song How to Disappear, Norman fucking Rockwell, 2019 rausgekommen. Persönlich mein Lieblings-Lana Del Rey-Album, auch wegen der Lyrik, weil ich finde, was löst dieser Verse was in dir aus? Ist das ein Song, den du magst und kennst? Oder bist du so, it didn't do anything for me right now?
Ist das, welcher ist das? How to Disappear, ne? Ich glaube, bei mir ist es manchmal so mit Alben, die ich dann so ganz höre, kann ich gar nicht die einzelnen Songs so krass unterscheiden. Aber von dem Album, das Album ist auf jeden Fall auch bei mir so auf Platz 1 oder 2. Auf jeden Fall auch Venice Beach und Happiness is a Butterfly. Yeah. Die beiden Songs verbinde ich auch auf jeden Fall sehr doll mit so einer Sehnsucht und so einer, aber irgendwie so einer sommerlichen, so einer aushaltbaren Melancholie. Ich glaube, das Album kam ja auch irgendwie im Sommer raus. Also ich erinnere mich daran, dass ich so auf dem Rückweg im Metronom von der Ostsee zurück nach Hamburg gehört habe.
Ja. Ja, das Album ist fast total diese Sehnsucht zusammen. Ich finde, es ist für mich auch ihr Peak-Album, was so über Los Angeles und Kalifornien geht.
Ja.
Da sind so viele Referenzen, was die total gut auch funktionieren, finde ich. Genau wie bei How to Disappear, was ich gerade vorgelesen habe, zum Beispiel die Zeile, wo sie singt, I've got a kid and two cats in the yard. Das ist halt so direkte Referenz zu dem Song Our House von Crosby, Stills und Nash, der in dem Haus von Joni Mitchell und Laurel Canyon geschrieben worden ist. Und damit holt sie halt einfach die Leute ab, die sich mit 60s und 70s Folk-Rock aus Kalifornien auskennen, indem sie halt solche Referenzen macht, so either you get it or you don't. Und ich bin so, Taylor Swift macht so viele Easter Eggs anscheinend in ihrer Musik, aber ich fühle diese Easter Eggs nicht. Aber wenn Lana Del Rey eine 70er-Folksong-Referenz, funktioniert es einfach total, weil man hier halt auch dieses Wissen und diese Nostalgie so abkauft, würde ich mal behaupten. Aber ich check zum Beispiel, warum das dich jetzt nicht so krass gecatcht hat. Ich frage mich, will ich nicht als nächstes nehmen. Aber was hast du denn noch bei Yearner vs. Yearner vorbereitet?
Bei Yearner vs. Yearner kommt als nächstes Say You Remember Me, Standing in a Nice Dress, Staring at the Sunset, Babe, Red Lips and Rosy Cheeks, Say You See Me Again, Even If It's Just in Your Wildest Dreams. Aha. Wildest Dreams. Aha. Also, da ist es ja irgendwie, das ist ja nach einer Beziehung. Yeah. Oder vielleicht auch nicht. Es geht halt immer irgendwie um etwas noch nicht, was noch, also ich finde bei den beiden Songs eben auch mit August und Wildest Dreams ist es immer so diese Zwischenphase, so man hat Hoffnung, dass noch was kommt oder man hat Hoffnung, dass noch wieder was kommt. Es ist noch nicht so gelöst und dieser State, das, ich finde, das passt so gut zu Kennenlernen und Abschied innerhalb von einer Beziehung. Also dieses Yearn von etwas, was einem noch nicht so ganz gehört oder einem schon fast wieder so verloren gegangen ist.
Total. Aber wie fühlen sich so die Texte an, wenn du die so aussprichst? Schon so basic, aber im Song funktionieren sie halt trotzdem.
Total.
Ne?
Also es ist ein bisschen schwer, das vorzulesen und nicht in die Melodie abzudriften, total. Weil das die Songs halt auch oder die Texte total transportiert. Aber ich bin gespannt, was du als nächstes vorliest.
Ja, ich muss mich gerade ganz kurz entscheiden. Ja, hier ist zum Beispiel ein Song auch von dem 2021 Blue Bannister Album, was sie ja selber gar nicht mehr so krass mag, aber ich habe diese Textzeile eher rausgeholt, weil ich sie einfach lustig fand und ich glaube, ihr werdet gleich auch checken, weshalb, aber dann wiederum erzählt dieser Abschnitt einfach so viel über Lana Del Rey. There's something in the air. The girls are running around in summer dresses with their masks off and it makes me so happy. Larchmont Village smells like lilies of the valley and the bookstores are opening and it's finally happening. Ever since I fell out of love with you, I fell back in love with me and boy does it feel sweet like a summer breeze. Ever since I fell out of love with you, I fell back in love with the city like the Paramount sign sparkling just for me. You made me trade my violets for roses. You tried to trade my new truck for horses. Don't forget all these things that you love are the same things I hate. A simple life, I chose this.
Queen,
Violets for Roses. Ich fand es einfach so legendär, als man das zum ersten Mal das gehört hat. Yeah. Und das ist einfach so der Post-Pandemic-Song, wo sie yeah. so sagt, the girls are taking off their masks and yeah. the bookstores are opening. Und natürlich das Paramount-Zeichen glänzt und leuchtet wieder nur für sie. Es yeah. ist so, die Welt ist wieder offen. Und sie ist die Einzige, die so ein Post-Pandemic-Song geschrieben hat, den ich immer noch anhöre und ja. was mich wieder zurück in dieses Gefühl reinbringt.
Ja, also sie schafft es halt, also ich glaube, sie ist auch wirklich so Queen of Romanticizing her life. Also Todes. Total und auch einfach, das hattest du auch im Vorgespräch schon mal irgendwie gesagt, dass sie verliebt sich nicht nur in Männer, sondern sie verliebt sich auch so in Städte, in Situationen, in Gefühle. Und manchmal ist, also das ist jetzt natürlich mit dem Taking off the Masks und so, ist ein sehr krasser Zeitmarker, daran ja. erkennt man, wann auch das Album rausgekommen ist. Und
bisschen früh, 2021 kam das schon, wir wissen ja.
Don't take off your mesh mask, Lana.
Ihre bedazzled mesh mask Skandal, die anscheinend, die Leute sagen ja, es war von drinnen nochmal doppelt abgesichert, die Maske, aber...
Naja.
Ich meine so, Girl, du bist in L.A., du bist eh nur in deinem Auto, let's be for fucking real.
Du bist in deinem Auto und singst deine unreleased Songs.
Jetzt nicht direkt Corona-Leugner-Allegations, aber ich schwöre, ich bin geimpft, Leute. Okay. Wie machen wir weiter? Not me trying to satisfy. Denkt ihr, Lana Del Rey und Taylor Swift haben sich gegen Corona impfen lassen? Wollen wir gerade diese Konversation haben oder nicht?
Ja. Doch. Also, okay, warte, wer ist geimpft? Also, okay, also Taylor Swift ist safe so 5-mal gegen Corona geimpft. Die kann das nicht riskieren. Und du kannst auch nur bei ihr, du musst ihr einen Impfpass zeigen, um auftreten zu dürfen. Die riskiert gar nichts für ihre Live-Touren und für ihre Stimme und so.
Whereas Lana Del Rey ist dafür bekannt, dass sie mal eine Europatour absagt, um dann einen Tag später, an dem Tag, wo sie ein Konzert in Deutschland spielen sollte,
in Disneyland
in Paris.
Ja,
ich kann nicht.
Ich weiß auch nicht, ob ich Lana Del Rey irgendwann live sehen werde. Selbst wenn ich Karten bekomme, kann ich nicht sicher sein, dass sie es schafft, in ihr Flugzeug zu steigen. Maybe she has other plans. Maybe the alligators need her to be home.
Voll, ich habe sie 2012 damals live gesehen in Frankfurt und seitdem auch nicht mehr. Deshalb bin ich auch so, ich warte jetzt auch noch ein bisschen ab.
Ja.
Ich wollte trotzdem nochmal auf einen weiteren Song von Lana eingehen, der einfach so Lana Del Rey ist. Ich werde jetzt auch eine Sache hier nicht besprechen für jeden Lana-Fan, aber ein absolutes Muss ist natürlich dein Monolog im Ride-Video, wo sie auch so viel über sich preisgibt. Ich würde eigentlich auch nachher vielleicht am Ende nochmal was vorlesen aus diesem Monolog. Aber ich habe hier nochmal einen Song von ihrem Album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, was 2023 rausgekommen ist. Indem sie über sich und ihr Begehren singt und was ich auch lustig finde, weil sie hat ja auch schon, es gibt ja auch so eine Conspiracy Theory, dass Lana Del Rey eine Hexe ist. So, sie singt hier: What you don't really understand, I've got magic in my hand, stars in my eyes. I'm a different kind of woman. If you want some basic bitch, go to the Beverly Center and find her. I'm sweet, bare feet. If you wanna go where nobody goes, that's where you'll find me. In the sweet North Country. If I'm not there, come to my house on Genesee. What you're doing with your life? Do you think about it? Do you contemplate where we came from? Lately, we've been making out a lot, not talking about the stuff that's at the very heart of things. Do you want children? Do you want to marry me? Do you want to run marathons in Long Beach by the sea? I've got things to do like nothing at all. I want to do them with you. Do you want to do them with me? If you want someone, then just call me up and remember where I'll be. Sweet in bare feet. This is so Lana und ich finde diese Zeile, wie sie da so hochgeht mit diesem Do you want children? Do you want to marry me? Do you want to run marathons in Long Beach by the sea? Das ist so für mich ihr absoluter Peak-Yearner-Song, ja. ist dieser Song. Sweet heißt er übrigens. Weil es einfach, es ist so zugespitzt und so real und so Delulu.
Ja, und passend, ich glaube, dieses Album, ich glaube, das war ja parallel mit ihrer Waffle House-Schicht und da hat sie sich ja irgendwie beschwert, dass viel mehr über die Waffle House-Schicht berichtet wurde und dass viel mehr Traffic war als dieses Album, was ich aber auch sehr gerne mag.
Ja, aber ich musste tatsächlich die Judah Smith Interlude von ihrem Pastor, musste ich tatsächlich bei meinem Streamingdienstanbieter, musste ich die Judah Smith Interlude und diese andere Interlude, ich musste die muten, weil jedes Mal, wenn ich dieses Album anhöre, weil ich so richtig aggro, wenn diese Stelle kommt. Das ist mir dann, der Christian Girl Cult Vibe ist mir dann so ein bisschen zu hoch dort.
Ja, auf jeden Fall. Und die Promo, die sie für dieses Album gemacht hat, war ja auch nur ein einziges Billboard in der Hometown von ihrem Ex-Freund auf dem Weg zur Arbeit. So maybe no Marathons in Long Beach for them.
Leider nicht. Aber dafür kann sie jetzt in Louisiana mit Jeremy Dufresne
Alligatoren durch den Swarm.
Durch den Swarm spazieren.
Ich spazieren liebe dieses, better not. Spazieren better not. Auf dem
aber
Boot.
Dieses Video, wo sie an einer Pole-Stange auf einem Boot in der Mitte von dem Swamp mit so einer Sicherheitsschutzbrille tanzt. Peak.
Zum Insta kommen wir ja auch noch.
Okay, dann haben wir eigentlich, kommen wir so ein bisschen zu unserer letzten Kategorie. Die haben wir Questions for the Culture genannt, weil wir so ein bisschen über die beiden Künstlerinnen, was die so ein bisschen die Problematik, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hinter den beiden ist, sprechen wollten. Was wir so ein bisschen nervig finden, was wir vielleicht auch an den Fandoms nervig finden und was auch so ein bisschen unser Blick auf die beiden ist im Endeffekt, nachdem wir jetzt uns beide so sehr intensiv mit den beiden auseinandergesetzt haben.
Ja, also kommen wir einmal zu Taylor Swift, a.k.a. Little Miss Powerplay, haben wir sie hier genannt. Mhm. Also bei Taylor Swift ist, glaube ich, dieser Widerspruch, über den ich nicht hinwegsehen kann. Sie ist eine fucking einflussreiche, mächtige, reiche Frau. Niemand auf der Welt, ich glaube, sie kann keine normalen Interaktionen haben. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was auch ihr diesen Knacks gibt von ich bin dorky und ich bin the odd one out, weil ich glaube, so kann man sich vielleicht auch fühlen, wenn man sich nie sicher sein kann, ob Leute authentisch mit einem sind. Also ich glaube, das ist so eine Sache, wenn du nicht in der Highschool warst, also das, sie war ja wahrscheinlich gar nicht mehr richtig in der Highschool, wenn sie mit 14 nach Nashville gezogen ist und Plattenvertrag geklärt hat, dass sie immer noch irgendwie so eine deep-rooted Unsicherheit darüber hat, wie Leute sie wirklich finden, weil sie jetzt at this point auch gar nicht mehr wahrscheinlich aus ihrem näheren Umfeld irgendwie Kritik hört.
Ich glaube, die Leute trauen sich auch vielleicht gar nicht, sie zu kritisieren, weil sie einfach sie hat einfach einen Power in der Industrie. Und das Lustige ist, sie hatte diese Macht, diese Power halt auch schon als Kind in ihrer Familie. Ich meine, sie hat als 14-jähriges Mädchen es geschafft, ihre ganze Familie zu überreden, für ihre Karriere umzuziehen nach Nashville. Und klar, vielleicht war da auch irgendwie so, ich hatte sie einfach auch die most chill, supportive Eltern jemals. Aber das ist halt auch so ein bisschen feuchter Traum, American Dream, dass du Songs in deinem Kinderzimmer schreibst und deine Eltern sind so, jopp, okay, dann ziehen wir jetzt in die drittgrößte Musikhauptstadt der USA und ich investiere jetzt noch 500.000 in deinen ersten Plattenvertrag, was ihr Vater ja auch gemacht hat. Das ist schon so diese Überspitzung von diesem, ja. Ich habe es geschafft als Frau, American Dream, und ich glaube, so wenig Leute trauen sich das halt auch wirklich so zu kritisieren dann.
Genau, und deswegen deswegen habe ich eine Schwierigkeit damit, ihr so das abzukaufen. Oder ihr Auftreten nicht so gerne, weil ich das irgendwie nicht genuine finde. Ich finde, sie ist einfach so eine Person, die ihre Unsicherheit irgendwie versteckt. Oder nee, warte, die versucht, ihre Unsicherheit so komisch auszuspielen. Ich bin doch immer noch dieses Awkward-Mädchen, das keiner auf der Party haben will. Dabei ist sie eine der mächtigsten Frauen der Welt und sie versucht halt dieses Relatable immer noch zu sein, aber sie ist es gar nicht mehr.
Und vielleicht muss sie es auch nicht sein. Ich finde, man kann auch Lana Del Rey total mögen und ich finde sie trotzdem manchmal relatable und manchmal überhaupt nicht relatable. Also man darf nicht vergessen, dass die beiden Leute halt auch wirklich so Multimillionäre, wenn nicht sogar mehr sind, so.
Ja, und was einen halt bei Taylor Swift irgendwie immer vorgeworfen wird von der Fanbase, also die Swifties sind ja immer so, warum hackt ihr auf ihr rum, let us just enjoy this und so, und ich bin so, nein. Ich möchte wissen, warum sie die mächtigste Frau in der Musikindustrie ist. Ich möchte verstehen, warum das möglich ist. Sie sich mit ihr auseinanderzusetzen ist fast unmöglich, weil sie überall ist. Sie ist ja auch ein Symbol dafür, was als Frau möglich ist und was so der Karriereweg oder der Lebensentwurf ist, den man haben kann. Dafür ist sie ja total das Symbol. Und ich muss sagen, eine Zeit lang fand ich es schon krass. Ich habe, glaube ich, mehrmals gegoogelt, so Taylor Swift, wie alt ist sie und immer noch nicht verheiratet. Also eine Zeit lang war sie schon so eine Frau, die mit 35, 36 noch nicht verheiratet war und so auf Cat Lady gemacht hat und trotzdem halt so der krasseste Girlboss war. Und das ist schon spannend. Und man, aber man ist irgendwie so enttäuscht, dass es alles so ein Fuck-Ass-Karen-Bob mit rotem Lippenstift ist.
Ich kann nicht, Chiara. Ja, ich stimme da total dabei zu, dieses Argument von den Swifties, warum beschäftigt ihr euch damit? Das ist so, ich muss mich damit beschäftigen, weil es mir konstant vor die Nase gehalten wird und weil ich mich auch als Frauen, als Musikerin damit beschäftigen möchte. So. Und du hast die ganze Zeit diese Eindrücke, Taylor Swift macht da dieses Geld auf ihre Eras Tour, um sich ihre Rechte zurückzukaufen, ihre Songs wieder neu aufzunehmen, und sie schenkt ihren Crewmitgliedern irgendwie nochmal einen Bonus am Ende der Tour, und sie drückt sich so auf und sie ist so diese sympathische Figur. Gleichzeitig kriegt man so diesen Ick einfach nicht weg, weil ich denke mir so, keiner sollte wirklich so bekannt sein wie Taylor Swift. Ich finde, das hat so ein Ausmaß angenommen, was an mir einfach auch zu groß ist, wo ich auch gar nicht so bin, na, die oder die Person verdient es mehr. So, ich glaube wirklich daran, dass sie auch hart arbeitet und dass sie es wirklich wollte und dass sie es immerhin will. So. Aber gleichzeitig komme ich nicht drum herum, sich zu fragen, warum interessiert sich die Kultur so religionsmäßig für diese eine Person, weil es einfach so, ich finde, es sagt einfach viel über unsere Gesellschaft aus, was mich dann so ein bisschen nachdenklich macht.
Ja, oder? Also, ja, sie hat es halt einfach total geschafft, für ihre Fanbase so einen krassen Raum zu schaffen, in dem ihre Fans auch, glaube ich, eine sehr große Rolle einnehmen und auf eine Art und Weise das Gefühl haben, sie können Einfluss nehmen. Es ist irgendwie möglich, wenn sie Fan-Theories aufstellen und diese Kommunikation mit den Easter Eggs, und die zählen alles nach und die haben diesen Austausch darüber. Aber am Ende des Tages ist es ja alles, führt es ja alles dazu, dass diese eine Person noch erfolgreicher wird und noch erfolgreicher. Es ist ein komplett ich glaube, dass Taylor Swift einen komplett durchdachten Masterplan für alles hat. Also ich glaube, sie hat sich als Karriereweg gemacht, vorgestellt. Meine Fans werden meine Little Soldiers. Ich habe eine Little Army, und da hat sie auch sehr viel Wert drauf gelegt. Sie hat am Anfang ihrer Karriere 13-stündige Meet and Greets gemacht und diesen Bond halt so krass gestärkt. Aber sie ist darüber halt hinaus irgendwie gewachsen. Sie ist irgendwie nicht mehr die große Schwester des Girl Next Door und versucht das aber die ganze Zeit so aufrecht zu erhalten. Das nervt mich.
Ich frage mich da auch tatsächlich, wie viel ist das wirklich von eigenem Wunsch und wie viel Druck wird da tatsächlich auch von ihrem Label und von ihrem Marketingteam ausgeübt? Weil, ja, wie du es schon meintest, es gibt so verschiedene, also es gibt ja auch Swifties, die sagen, ich kann sie da nicht verteidigen, weil sie halt so Ansichten hat, die sie, ich würde nicht manipulativ sagen, aber die viele Swifties, warum sie ja so unfassbar viel Content über sie machen, ist, weil sie sich erhoffen, dass es eine Interaktion gibt. Weil Anfang der Karriere hat Taylor Swift halt viel mit den Fans durch Kommentare interagiert oder sie mit nach Hause eingeladen. Und die sind halt so, ja, wenn ich halt irgendwie 25 Reels zu Taylor Swift mache und das Album mir halt in den 24 Versionen auf Vinyl kaufe und das poste, dann habe ich vielleicht die Chance, sie kennenzulernen und so ein Piece of it zu kriegen. Und das finde ich halt schon ein bisschen so nicht so cool, da mit den Hoffnungen von so vielen Leuten zu spielen, weil der Fakt ist, sie wird nie jeden von ihren Fans kennenlernen. Dafür hat sie einfach zu viele Fans. Und aber halt gleichzeitig wirklich dieses Peak-Musikindustrie, wir müssen das Rad am Laufen halten. Wir releasen die ganze Zeit neue Alben, auch wenn die Songs teilweise nicht wirklich an ihrem Peak angekommen sind. Ich würde jetzt nicht sagen unfertige Songs, aber sie könnten besser sein, wenn man sich mehr Zeit lässt. da ist sie halt gar nicht so. Sie ist halt wirklich in diesem kapitalistischen System der Musikindustrie. Du musst das Rad am Laufen halten. Deshalb hat sie auch 24 Versionen von ihrem letzten Album gedroppt. Also Vinyl, verschiedene Cover, verschiedene Vinylfarben und dann halt immer irgendwie noch ein Polaroid oder eine Notiz oder so dazu. Aber das ist ja wirklich nur um Geld zu machen. Also ist dann wirklich nur um das Kapital so zu maximizen, oder?
Ja.
Bei Lana Del Rey hatten wir auch einige Notizen. Ich meine, sie hatte viele Internetsachen, die man auch alle nachschauen kann, von ihrem Questions for the Culture Instagram-Post bis zu Sachen, die sie in Musikvideos gemacht hat oder diese abgesagten Auftritte. Da gibt es auch viele Gründe, warum Leute sie eben unsympathisch finden. Aber ich finde, was so mein Outcome irgendwie so ein bisschen ist, ich krieg nicht genug von Lana Del Rey. Ich krieg nicht genug von ihrer Musik. Ich will unbedingt, dass sie jetzt auch dieses neue Album droppt, wenn sie es noch droppt. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn diese Frau ein Video aus ihrem Auto auf ihrem Instagram postet, wo sie lip-singt. Ich freue mich jedes Mal darauf, wenn ich ein Lana Del Rey-Meme sehe, was einfach relatable ist. Und für mich ist sie einfach immer noch nicht ausgeschöpft. Und Taylor Swift, ich bin einfach müde. Taylor Fatigue is real. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich weiß, ich wusste schon das Sternzeichen von dieser Frau, ohne dass ich es überhaupt googeln musste. Und ich bin halt kein Taylor Swift-Fan. Und das sagt schon alles darüber aus, dass ich schon solche Informationen über sie kenne, nur weil ich chronisch online bin.
Ja, also ich muss nochmal sagen, das hat wirklich bei Taylor Swift auch jetzt in den letzten Jahren mit der Eras Tour und Midnights, Tortured Poet Department, also sie hat super, super viel rausgehauen, dass man so bombardiert wurde mit ihr. Ich glaube, das ist aber auch ein Speed, der vorher nicht so war. Also ich glaube, früher hat sie sich schon mehr Zeit genommen und hat in ihren Songs auch mehr reagiert auf Kritik an ihr und hatte sich wirklich Zeit dafür genommen, die Themen so richtig zu verarbeiten. Jetzt haut sie wirklich eins nach dem anderen raus. Und Lana Del Rey ist halt einfach, ich glaube, was so ein bisschen an ihr, wenn man sie mag, einen noch davon abhält, sie für gewisse Sachen zu canceln, für die sie auf jeden Fall auch gecancelt werden könnte. Zum Beispiel dieser komische Questions for the Culture Post, zum Beispiel ihre...
Wobei ich muss sagen, bei Questions of the Culture, she had a point. Es ist nur schlimm geworden, als sie angefangen hat, nur Frauen of Color aufzuzählen. Ja. Davor hatte sie kind of a point, muss ich sagen. Also es ging ja so ein bisschen darüber, dass ein Instagram-Post darüber gemacht wird, dass ihr quasi vorgeworfen wird, dass sie immer wieder Songtexte hat, die abusive Verhalten irgendwie verherrlichen oder Drogen verherrlichen oder was auch immer. Und dann hat sie halt so ein bisschen gesagt, ja, aber alle anderen reden ja auch darüber. Das stimmt auch. Das Problem war, sie hat dann angefangen halt Frauen of Color aufzuzählen. Ich weiß gar nicht, wen sie alles genannt hat. Nicki Minaj, Beyoncé, Doja Cat. Ich weiß gar nicht, welcher Zeitraum das war. Halt irgendwie nur großteils schwarze Frauen. Dann hat irgendwie so ein bisschen so gesagt, ja, aber ihr rappt ja auch nur irgendwie über eure Ärsche und Sex oder so. Das war halt richtig der low Punkt von ihr. Der Anfang von ihrem Punkt, dass sie ihre ganze Karriere auseinandergenommen worden ist wegen ihren Songtexten. Und hier und da stimme ich hier schon mit zu. Frauen sind immer unter dieser extremen Linse. Und über was die Typen rappen, wird einfach nicht mehr diskutiert. Das ist halt so ein bisschen egal geworden. Und da stimme ich ihr halt schon auch zu am Anfang. Aber ja, es ist so dann ein bisschen in die falsche Richtung gegangen.
Aber ich glaube, was man vielleicht noch sagen kann, ist, Lana Del Rey ist wirklich ein bisschen so diese random Person, die berühmt geworden ist und deswegen nimmt man ihr Sachen nicht so übel, weil ihr Instagram ist messy, aber man freut sich trotzdem über jeden Post. Meanwhile ist es bei Taylor Swift halt komplett durchkuratiert mit sicherlich einer Brand dahinter, die sich nur darum kümmert. Und bei Lana Del Rey, sie hat selber nicht so krasse Erwartungen an sich. Wir hatten das Beispiel Konzertabsagen, aber im Disneyland gespottet werden und so. Deswegen kann man ihr auch Sachen nicht so übel nehmen, weil sie selber gar nicht sich so ernst nimmt. Sie kommt auf einem, das was ziemlich disrespectful war, auf dem Glastonbury, wo sie halt einen Slot hatte auf einem Festival und einfach zu spät gekommen ist, weil ihre Haare noch nicht fertig waren.
Ja, und jetzt auch bei den letzten Konzerten gab es extrem viel Kritik, weil sie teilweise die Songs von Norman fucking Rockwell nicht live gesungen hat, sondern da so ein Hologramm war, wo sie quasi backstage war, ihre Haare machen lassen hat, während halt so ein Hologramm lief und dann, ich weiß nicht, ob es dann ein Playback war oder ein Halbplayback oder ob sie irgendwie gesungen hat, aber Leute sind halt so, warum gehe ich zum Lana Del Rey Konzert, wenn ich da halt so ein fucking Hologramm angucke, 4 Songs überlang.
Genau, also, aber das ist halt so, sie macht auch keinen Hehl daraus, dass sie einfach eine unzuverlässige Person ist, von der man nicht so viel erwarten kann und deswegen kann man ihr auch nicht so böse sein, weil sie hat uns in the first play nichts versprochen.
Genau, es gibt auch so einen geilen Ausschnitt von so einem Instagram Live, wo die Leute sind so, ja, wann kommt ein neues Album und sie ist so, I'm kind of focused on being a baddie right now.
Ja, und dann irgendwie an ihrer Stimme. Und sie hat auch die, zum Beispiel einfach, dass sie die ganze Zeit am Vapen ist und ihre Stimme damit irgendwie belastet. Ja, sie ist einfach, sie macht einfach, glaube ich, was man an Lana Del Rey so toll findet, ist, sie macht einfach das, worauf sie Bock hat. Und jetzt ist sie gerade in ihrer Wifey-Alligator-Era und ich weiß nicht, was glaubst du denn, was als nächstes bei den beiden passiert?
Also, ich habe das Gefühl, entweder wird jetzt, also es hieß ja, dass diesen Monat das neue Album droppen soll, hieß das irgendwie Stove Lasso, The Right Person Will Stay, wir wissen es nicht. Da sollte auch allegedly noch der Effokane Diss-Track drauf sein, darauf sind wir jetzt auch nicht eingestiegen. Aber ich glaube, meine Predictions für Lana sind, entweder wird sie wieder, wie sie Lust und Laune hat, alle paar Jahre hier und da ein Album droppen und es wird entweder dir gefallen oder nicht gefallen. Oder ich habe tatsächlich total Schiss davor, dass sie so ein bisschen so einen Rihanna-Move macht und jetzt einfach so Ehe und Kinder kriegen und mich einfach zurückziehen. Aber ich glaube es eher nicht, weil bei Rihanna ist eines der Gründe, warum sie es macht, halt, dass sie Fenty hat und dass sie halt mit Fenty mehr Geld verdient als mit der Musik. Und ich glaube, Lana Del Rey ist schon eine wahre Künstlerin, die immer irgendwie weitermachen wird, weil sie sich immer wieder neu erfinden will und ausdrücken will.
Ja, ich glaube, bei Taylor Swift gibt es auf jeden Fall ein lang angelegtes Konzept. Ich denke, jetzt wird sie halt ihre Hochzeit planen und
dem Wishlist Redwood Egg.
Ja, genau. Und also genau, jetzt kommt die Hochzeit, dann kommt danach die Schwangerschaft und das erste Kind und ich glaube, danach kommt dann TS13 und 13 ist ja ihre Zahl. Ich glaube, dann kommt noch ein 13. Album, so ein bisschen über Motherhood und dann schließt es endlich ab, weil ich glaube, als Ehefrau und Mutter muss sie wirklich den Dork in sich loslassen, weil sie hatte jetzt ihren Full-Cycle-Moment. Sie ist jetzt mit dem Quarterback-NFL Typen zusammen, den sie in You Belong With Me wollte. Sie hat ihn jetzt eigentlich, Taylor Swift Kapitel ist over, aber um diese 13 Alben zu haben, die irgendwie zu ihrem Oeuvre gehören, wird noch ein so Abschiedsalbum kommen, vielleicht auch nochmal so ein Thank You an die Fans und dann hat sie nur noch einen Wunsch und zwar, dass der ganze Blog aussieht wie kleine Mini-Taylors und Mini-Travises.
Diese Frau ist so unfassbar durchgetaktet und Lana Del Rey ist es nicht und das macht die beiden einfach so spannend. Ja, das war auch unser Taylor-Lana-Lore, unsere Folge, wo wir so ein bisschen reingehen wollten. Es gab noch viel, was wir besprechen wollten. Es bleibt spannend. Uns würde uns natürlich so freuen, zu hören, was ihr denkt. Vielleicht habt ihr einen Take zu den beiden. Warum wird die eine mehr in der Musikgeschichte eingehen als die andere und weshalb und warum? Genau.
Ja, keep us updated. Vielleicht kommt irgendwann ein Update zu den beiden, zu unseren Predictions. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Und beten, dass Lana noch das neue Album dieses Jahr droppt.
Dann kommt Album Reaction.
Danke fürs Zuhören. Bis dann.
Bis dann. Mhm.